Before long, a standard news report visual language established itself, one that's immediately recognisable to anyone. Me has this report. It starts here, with a lacklustre establishing shot of a significant location. Next, a walkie-talkie preamble from the auteur, pacing steadily towards the lens, punctuating every other sentence with a hand gesture and ignoring all the pricks milling around him like he's gliding through the fucking matrix, before coming to a halt and posing a question. What comes next? Often something like this, a filler shot designed to give your eyes something to look at while my voice babbles on about facts. Sometimes it'll slow down to a halt, turn monochrome, and some of those facts will appear one by one on the screen. This is followed by the obligatory shots of overweight people with their faces subtly framed out, after which the report is padded out with a selection of lazy and pointless vox pops.
Usually you get some inane chatter from people.
I think they do have too much. I think what we want to hear is actually what's happening and not what other people think of it.
I hate these sound bites. I don't want some punters that opinion usually. No.
Another bit of dull visual abstraction to plug another gap now before the report segues gracefully into a bit of human interest courtesy of some dowdy man opening letters in a kitchen and explaining how he's been affected by the issue.
When I'm watching the news, I don't really, you know, there's a person talking to me, telling me what's going on, and I don't really listen to what they're saying. It's just news. It's just news.
He, unfortunately, was boring, so to wake you up, this is an animated chart, this is a silhouette representing the average family, and this is a lighthouse keeper being beheaded by a laser beam. As we near the end of the report, illustrative shots of pedestrians and signs and a pipe at a window. And then the final summary, ending on a whimsical shot of something nearby, accompanied by a wry sign-off. If you're lucky, a bit of wordplay fit for a king, or in other words, a regent's treat. Charlie Brooker, Newswipe, London.
Kompott Nummer 765 am Torupt. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 765. Kompott, den ich am heutigen Freitag, nicht verregneten Freitag, dem 19. Juni 2020, Tag 191 in der KW 25 aufgenommen habe. Das Intro ist schon was älter, How to Report the News. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte, einem Teil, wo ich technische Nachrichten der vergangenen Woche kommentierend betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte an Politik, Meldungen für diese Folge, nur echt mit Meldungen von und zur Regierung, von und zur Wirtschaft und Corona. 17 Grad, angeblich foggige, kann ich nicht bestätigen, milde Greetings, die 17 Grad kommen wir wie 17, Wind macht 7 km/h aus dem West, wir haben eine Visibility von 4 oder 2, irgendwas km/h, oder wie es Weser Pro zu berichten weiß, Stand 6 Uhr 17 Grad, da wäre es Overcast, Feedslag 20, Taupunkt 15, Humidität 89%, Druck 10,12, das Gerät misst hier 10,06 und der Wind macht irgendwas zwischen 11 und 20 km/h. Solange der große böse Regen hier nicht herkommt, ist mir das ja alles egal. Im Moment sieht der große böse Regen nicht aus, als würde er hierher kommen. So, kommen wir dann mal bei der bescheuerten Regierung an. Bei der bescheuerten Regierung hätten wir als erstes mal syrunsicher, weil in der Nacht zum letzten Freitag dem drauswärtigen Amt dann auch nochmal offiziell auffiel, dass Syrien weiter unsicher für Geflüchtete bliebe. Weil, ja, da kannst du halt keine Leute hin abschieben. Ja, ach, Überraschung. Na, ich meine, wenn dieselbe Regierung die ganze Zeit Propaganda fährt, so, ja, also in Syrien ist ja voll unsicher und der Assad, der ist ja voll böse, dann wäre halt die Argumentation, warum man denn dahin dann irgendwo meint, Leute abschieben zu können. Die könnte dann mal bei Gelegenheit irgendwer aufmachen. Und das traut sich da wohl keiner und deswegen, ja, bleibt's unsicher offiziell. Dann Relatesken. Rassismus. SPD-Chefin Eskin relativiert Äußerungen über Polizei. Warum? Weil irgendwelche Vollidioten in einer sogenannten Serpe da in den Nacken knallen. Die SERP, der Vorsitzende E.S. Kien, hat ihre Äußerungen über einen latenten Rassismus bei den deutschen Bullen relativiert. Sie habe die Bullen nicht unter Generalverdacht stellen wollen, sagte E.S. Kien nach einem Besuch der niedersächsischen Bullenakademie in Nienburg. Das Problem liege nicht in der Struktur, sondern es handele sich um einzelne Fälle. Doch, das Problem liegt auch in der Struktur, wenn Polizisten allgemein davon ausgehen, Personen, die aussehen, als könnten sie unter Umständen eine nicht deutsche Herkunft haben, seien gefährlich, dann ist das bereits das Problem. Wenn Racial Profiling stattfindet, also in irgendwelchen Zufallskontrollen immer Personen, die aussehen, als könnten sie irgendwie Verwandte haben, die nicht schon seit vielen, vielen Generationen hier lebten, kontrolliert werden, dann ist das ein Problem. Ja, aber das sei ja verboten, behauptet das Drinnenministerium. Ach, die Tatsache, dass sie behaupten, es sei verboten, sorgt dafür, dass es nicht stattfindet? Da muss ich wohl glatt verpasst haben, diese Tatsachenreduzierung. Na, aber hey. So, und ja, also die Esken hat dann da erst ihre Aussagen relativiert. Nachdem irgendwelche SP-Dödel ihr in den Nacken gefallen sind. Was ist denn das für eine bescheuerte Partei? Ei. So, dann am Freitagabend gab es die titelgebende Amtorup-Meldung. Bericht über Nebentätigkeit. CDU-Bundestagsabgeordneter Emsol. Es war ein Fehler. Der CDU-Bundestagsabgeordnete, der 3800-Jährige im Körper eines angeblich 27-Jährigen, Fips Amtor, hätte nämlich seine Nebentätigkeit für eine VS-Firma rückblickend als einen Fehler bezeichnet. Zwar habe er die Tätigkeit der Bundestagsverwaltung offiziell angezeigt, dabei aber glatt versäumte, die Aktien zu erwähnen, die er sowieso nicht anzeigen musste. Er hat dann Lobbyismus gemacht beim Bundesminister für Lobbyismus, Wirtschaft, einem Herrn Altenmeier. Davon ganz abgesehen haben sich danach dann Leute mal die Firma angeguckt, eine Augustus Intelligence, angeblich irgendwas mit AI. Aber wenn man mal genau hinguckt, warum hat eigentlich eine Firma, die behauptet, irgendwas mit künstlicher Intelligenz zu tun zu haben, reihenweise abgelegte Politkackebratzen, wie einen BND-Chef Hanning, einen Nazi-Chef Maßenloch, in einer Reihe von Personen, die sie mit Geld bewerfen für irgendwelche Direktorenspöstchen. Und warum fällt einem Mr. M. so nicht auf, dass man als 27-jähriger Halbjurist vielleicht nicht qualifiziert ist, irgendwo eine Firma zu leiten und dafür mit gigantischen Summen Geld beworfen zu werden, dass da also irgendwas nicht richtig ganz sauber rüberkommt? Das dürfte auch ein 27-jähriger Emsor wissen. Größte Brüller war dann noch die Reaktion. Aus der CDU-Fraktionsvize-Riege schwallte es dann, ja, aber er ist doch so jung. Das ist dieselbe CDU-Fraktion, die im Bundestag dazu plädiert, 14-Jährige, oder das Strafmündigkeitsalter müsse von 14 herabgesetzt werden. Gerüchten zufolge wäre Mr. Emsor allerdings älter als 14 und damit strafmündig. Wenn er mit 27 doof ist, zu begreifen, dass man sich nicht kaufen lässt, was sitzt der dann da überhaupt in der Fraktion rum? Was sitzt der im scheiß Bundestag rum? Na, also entweder er ist halt ein bestechliches CDU-Arschloch, wie alle CDU-Arschlöcher. Ja, dann ist er halt ein bestechliches Arschloch. Ja, die CDU, die ist käuflich. Sie ist nicht teuer, ne? Und das ist mal ganz davon abgesehen, es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass irgendwie CDU-Dödel käuflich sind. So, ja, den kannst du nicht kaufen, den kannst du nur mieten. Ja, ich habe da fiel mir dann so spontan ein, ist jetzt auch Ewigkeit, nämlich mehr als 10 Jahre her, rennt Rüttgers. Den Rüttgers konntest du schon mieten. Na, also bedauerliche Einzelfälle, Bimbis geradezu. Ob der Herr Bundestagspräsidingsbums, er weiß nicht, wo die 100.000 Bimbis-Einheiten herkamen, die er bei sich führte für den Bimbis-Kanzler. Daraufhin verlor übrigens der Herr Bimbestags-Präsident seinen Job als Generalsekret einer gewissen CDU. Na, aber ja, deswegen musste man ihn ja zum Bimbestags-Präsidenten machen, damit er jetzt Oberaufseher des Bimbes ist. Na, also ja, na klar ist er am Tor käuflich wie Sau. Und dann zu behaupten, so, ja, aber es war ein Mistakes were made. Shadow Ratio von 36 bis 20 auf 4 übrigens. The mistakes were made. Also jetzt nicht von mir, aber also die Mistakes, die haben sich gerade so selbsttätig gemacht. Also so das klassische Passiv. So, ja, Fehler wurden gemacht. Nicht, ich habe verkackt, sondern ja, das da hinten, also was da jemand gemacht hat, das war ein Fehler. Jemand hätte sich besser rechtfertigen sollen. Na, hä? Also ja, du bist ein käufliches Arschloch. Also ich meine, das mit dem Arschloch war vorher schon bekannt und das mit dem käuflich, naja gut, es war aus der Partei schon zu erahnen. Wie ein Magazin mich berichtet, hatte Amthor für die Firma Augustus Intelligenze Lobbyarbeit betrieben und Ende 2018 mit einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Altschreier um politische Unterstützung gebeten. Übrigens darauf Reaktion aus dem EU-Parlament Nico Semsrott, Klammer auf Partei, Klammer zu. Ja, also wenn Amthor das Briefpapier des Bundestages für so eine Scheiße verwenden kann, dann kann Semsrott das Briefpapier des EU-Parlaments verwenden, um eine Polizei über eine Anzeige zu informieren, die per Fax da dort eingeht. Nämlich auf Bestechlichkeit hat gefälligst nachgeprüft zu werden, ob das denn Bestechlichkeit war. Also weil die Vermutung liegt zumindest schon mal nicht fern. Und bei Korruption ist das große Problem schon der Anschein macht da einen großen Teil des Vertrauens kaputt. So, ne? Von daher, ja. Schauen wir mal, welches Briefpapier gewinnt. Na? Aber das ist doch nur eine Satirepartei. Die muss man doch nicht ernst nehmen. Oh, sie haben mit der Vergangenheit aber gut geschlafen. Na? So, dann am Montagmittag meldete es, der Bund beteilige sich mit 300 Millionen Euro an Impfstoffhersteller CureVac. War das nicht die Firma, bei der Demente Donny ein Exklusivkaufrecht für Demente Donny haben wollte? Ich meine, irgendwie sowas war doch da. In den kommenden Tagen werde die staatliche Kiffewerbank für 300 Millionen Euro 23% der Anteile an dem Unternehmen zeichnen, kündigte Bundeslobbyminister Altemeier an. Mit dieser Beteiligung solle CureVac finanzielle Sicherheit gegeben werden. Auf die geschäftspolitischen Entscheidungen werde der BIMP keinen Einfluss nehmen, sagte Altschreier. Na dann. So, dann Key Zweifel. Genau, Zweifel an Götte-Kitta-Gesetz. Seit einem halben Jahr bekommen die Länder über das sogenannte Götte-Kitta-Gesetz viel Geld vom Bund und für bessere Kitas. Gewerkschaften und Kinderschützer sehen bis jetzt aber keine großen Fortschritte und haben Zweifel, ob das Gesetz langfristig wirkt. Nein, so eine Überraschung. Ein bescheuert Gesetz mit einem bescheuerten Namen wirkt nicht. Es ist ja fast so, als wäre die Bums-Regierung nicht in der Lage, gute Gesetze zu machen. Aber dann hätte es ja auch ein gutes Gesetz geheißen. Seit genau 6 Monaten fließen nun auch Fördergelder aus dem sogenannten Götte-Kitta-Gesetz. Hier hält sich der Jubel allerdings in Grenzen. Gewerkschaft, Erziehung und Wissenschaft und der Deutsche Kinderschutzbund ziehen eine kritische Zwischenbilanz. Familienministerium und Experten sagen dagegen, es sei noch zu früh, die Auswirkungen des Gesetzes zu bewerten. Ja, fließt nun Geld oder fließt nun kein Geld? Also wenn Geld fließt, dann hat man das auch schon mal zu beugen. Und wenn die Scheiße halt scheiße ist und nicht funktioniert, dann kann man das ebenfalls früh feststellen. Man könnte sagen, die Scheiße ist aber scheiße. Gut, auf der anderen Seite, vor einem halben Jahr war von Corona noch nichts zu sehen. Selbst in Wuhan noch nicht. Aber ja, also die... Ja, gucke ich mal an und sage so, ja, keine Ahnung, was da rauskommt. So, Amtri. Genau. Mr. Emsor furzte ja auch seinen Arsch platt im sogenannten Untersuchungsausschuss. Im sogenannten Amri-Untersuchungsausschuss. Wo ja die nicht ganz unberechtigte Frage aufkam. Ja, aber wenn doch der Herr Maßenloch von derselben Firma mit Geld beworfen wird wie Mr. Emsor, das könnte unter Umständen Schwierigkeiten begeben, weil Fips Amthor dann ja vielleicht den Zeugen Maßenloch nicht kritisch befragen könnte. Und also zog sich nach Lobbyismusvorwürfen der CDU-Politiker Fips Amthor außer dem Untersuchungsausschuss des Bundestages zum Terroranschlag auf den Berliner Breitscheidplatz zurück, erfuhr eine Kinderfressagentur am Dienstag aus Kreisen. Zuvor hatte die Zeitung darüber berichtet. Das interessiert mich, welche Zeitung worüber berichtet. Genau, Wadeheul. Wadepol. Teilabzug von VS-Truppen. Wadepol. CDU. So kann man mit einem Verbündeten nicht umgehen. Ja, heul leiser. Na, also ich meine, die VS-amerikanischen Truppen, was sucht eigentlich fremdes Militär auf deutschem Staatsgebiet? Warum begeht fremdes Militär Völkerrechtsverletzungen von deutschem Staatsgebiet aus? Oder wollen Sie mir erzählen, die Drohnenmorde seien legal? Na, also nach deutscher Gesetzgebung wären die Drohnenmorde auch als Mord verfolgbar. Also, weil die Opfer wissen nicht, dass sie gleich getötet werden. Das erfüllt das Mordmerkmal des Hinterhaltes. Na, aber hey. Unionsfraktionsvize Wadepol, das war die Hackfresse, die auch rumtönte, der Amthor sei doch einfach nur jung. Der konnte doch gar nicht wissen, dass man sich nicht kaufen lassen darf. Wenn er das nicht wissen konnte, dann hat der gefälligst nichts im Bundestag zu suchen. Das ist ganz einfach. Entweder er ist zu doof dafür, dann hat er im Bundestag nichts zu suchen. Oder er ist reif und weiß auch wirklich, was er da tut. Dann ist aber die Ausrede, er wusste das nicht, nicht hinnehmbar. Und Mistakes were made ist nun mal keine Entschuldigung. Na, nee. Und nun heult also der Wadefuhl rum, dass der erwartet, dass dem VS-Präsidentschaftswahlkampf die Spannungen in der NATO abnehmen, also nach selbigem. Setzt voraus, dass nach dem VS-Präsidentschaftswahlkampf dement Donny erstens nicht gewählt wird, zweitens das Amt freiwillig verlässt und drittens nicht einen Trick macht, der mir jetzt irgendwo online schon begegnet ist. Dement Donny ist ja einigermaßen offensichtlich gesundheitlich nicht in der Lage, das Amt auszuüben. Er ist schließlich schwer dement. Es wäre also durchaus nicht unvorstellbar, dass Dement Donny wegen schwerer Demenz aus dem Amt robbt und Mieke Penke das Amt dann übergibt, der dann zum Beispiel Ivanka Trump als Vizepräsidentsbumsen ins Amt setzen könnte, wobei mit der darf er sich ja nicht alleine in einem Raum aufhalten. Jedenfalls, er darf sich nicht alleine mit der in einem Raum aufhalten. Es muss mindestens seine Frau, Ehefrau anwesend sein, weil ansonsten hat er sich ja nicht im Griff. Na, aber, ja. Ja, was man dann nämlich machen könnte, oder was die Republikaner dann machen könnten, auf Biden einwirken, der ja auch so ein bisschen wirkt, als sei er geistig nicht ganz klar. Gut, mit dem Ben Donny kann er nicht mithalten. Aber hier der Wadefuhl, der heult halt rum so, ha, nach dem Präsidentschaftswahlkampf wird alles so viel besser, gar nichts wird da besser. Aber so, Mautkosten. Stellt sich raus, die gescheiterte Pkw-Maut kostete inzwischen schon 76,7 Millionen Euro. Der Herr Bescheuer hätte kurz nach Unterzeichnung der Verträge sich auch schon mal überprüfen lassen, so ja, für welche Summen wäre er denn eigentlich gerade persönlich haftbar? Naja, so 700 irgendwas Millionen Euro. Er ist gar nicht persönlich haftbar dafür. Aber er hat die scheiß Verträge unterschrieben. Na, also weil die Maut ist ja vor einem Jahr gekippt worden vom Europäischen Gerichtshof. Zuletzt waren Ende vergangenen Jahres Ausgaben von rund 72 Millionen Euro genannt worden. Kosten viele nach früheren Angaben und andere für Verräter und Gutachten sowie für Personal an. Was dann die Frage aufbringt, warum die Kosten denn noch steigen. Ich dachte, da wäre alles aufgehalten worden und es würden keine Kosten mehr anfallen. Also bis auf die Kosten, die verhinderten Vertragsteilnehmer eines Vertrages, den sie eigentlich noch gar nicht hätten eingehen wollen, dann ja geltend machen dürfen. Weil im Vertrag schließlich drinne steht, dass der Unterzeichner des Vertrages, Andreas B. Scheuer, PHDR, sich persönlich verpflichtet, Millionenzahlungen zu leisten. So, warum unterschreibt man überhaupt so einen Vertrag? Was muss einen reiten, um sowas zu unterschreiben? Aber, ja. So, kommen wir dann bei der Wirtschaftsecke an. Da hätten wir als erstes mal von Montag H und Umsatz. Weil stellt sich raus, dass H&M brechen wegen Corona die Umsätze weg. Ich meine, dass alle Firmen, die hauptsächlich Ladengeschäfte betreiben, In der Zeit, in der Ladengeschäfte geschlossen waren. Zwar Kosten für selbige entstanden, aber keine Einnahmen. Dass insbesondere die Bekleidungsunternehmen, die irgendwelche Saisonalverkäufe eigentlich hätten betreiben wollen, eine längerfristige Verkaufsreduzierung nicht positiv wirken könnte. Das war doch alles klar. Also, ja, wo ist denn hier die Nachricht drin? So, ja, die haben dann da mal Quartalszahlen vorgelegt und stellt sich raus, das Quartal war scheiße. Ja, Unterraschung, fällt mir dazu spontan ein. Na, also, ja, denen wären wegen der Corona-Krise im zweiten Geschäftsquartal die Umsätze weggebrochen. Im Zuge der Pandemie musste der Modekonzern weltweit Filialen schließen. Mitte April waren davon rund 80% der Läden betroffen. Die Erlöse sanken zwischen März und Mai im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Um die Hälfte. Bla, 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 bla. Ja, natürlich. Dieselbe Meldung mit vielleicht geringfügig anderen Zahlen, aber dieselbe Meldung kannst du von jedem Modekonzern finden. Die ist nur deswegen hier halt eine Meldung, weil da mal drüber berichtet wurde. Ja, ach, Überraschung. So, Telefehl. Genau, am Dienstag früh, und zwar Dienstag früh, ist in von Mitternacht bis ungefähr um 7, war das Mobilfunknetz der sogenannten Telekom ein totaler Totalausfall. Grund nannte erstmal keiner. Stückchen später hieß es dann so, ja, es hätte an 5G gelegen. Aber also hier erstmal die DLF-Nachricht von 5 Uhr. Im Mobilfunknetz der Telekom ist es in Teilen Deutschlands zu Störungen gekommen. Auf mehreren Internetportalen beschreiben Kunden Probleme mit Mobilempfang und mobilem Internet. Betroffen waren demnach unter anderem die Großräume Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln. Also genau genommen war nämlich eigentlich das Telekom-Mobilfunknetz ein totaler Totalausfall. Es gab irgendwo Gerüchte von UMTS hätte noch funktioniert. Also ich persönlich kann vermelden, dass ich keinen Fallback auf UMTS gesehen habe, dass ich reihenweise auch No Service hatte. Es in überhaupt gar kein Netz, noch nicht mal mehr fucking GSM ist anwesend. Und dass sich übrigens so iPhones eher schlecht fühlen, wenn sie gar keinen Empfang haben. Aber ey. So, Inflation schwächt sich weiter ab. Die Inflation in Deutschland ist im Mai in der Corona-Krise auf den niedrigsten Stand seit fast 4 Jahren gesunken. Wegen weil sinkende Energiepreise in der Corona-Krise haben die Inflation in Deutschland im Mai auf den niedrigsten Stand seit über 3,5 Jahren gedrückt. Die Jahresteuerungsrate lag bei 0,6%, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die Behörde bestätigte damit eine erste Schätzung. Die Rate schwächte sich den dritten Monat in Folge ab. Ja, einerseits, andererseits. Einerseits, ja, die Preissteigerungen gehen runter. Andererseits, schon mitbekommen, Corona. Wirtschaft war in großen Teilen gar nicht mehr aktiv. Verkauf fand nirgendwo mehr statt. Alles, was an Wirtschaft darauf hinausläuft, dass irgendwo Waren verkauft werden, konnte logischerweise auch nicht in vollem Umfang stattfinden. Von daher, ja, außergewöhnliche pandemische Situation, Vergleiche mit irgendwelchen nicht-pandemischen Zeiten sind nicht statthaft. Was natürlich so eine Inflationsrate genau macht. Von daher, ja. Zeit für die Pause-Taste. So, dann hatten wir die Teleentstörmeldung. Und zwar hätte Telekom-Vorstandschef Hüttges gesagt, dass durch den Netzumbau wegen der neuen 5G-Technologie es zu einem Ausfall in der Infrastruktur gekommen sei. Moment. Der Technologieumbau zu 5G heißt, das gesamte Telekom-Netz mobil fällt komplett aus. Ich weiß gar nicht, wie der Hörtke sonst so Infrastruktur anschaltet, aber durch Abschaltung der gesamten bestehenden Infrastruktur eigentlich nicht, dachte ich. Also, da würde ich theoretisch darauf hoffen, dass nochmal ein richtiger Postmortem irgendwo in der Öffentlichkeit mal landet. Also die Befürchtung davon wird jetzt nicht wieder berichtet werden. Von daher ist also die offizielle Meldung tatsächlich, ja, wegen, weil sie hätten irgendwas 5G-iges befingern wollen und deswegen ist das gesamte Netz einmal ein Totalausfall gewesen. Ja. Aber ja, also so irgendwie Größenordnung um 7 kam das Netz dann wohl tatsächlich wieder zurück. Ich habe da nicht auf die Uhr geguckt, aber irgendwann vermeldeten die iPhones dann auch tatsächlich wieder Empfang. Wieder auch sagte so, okay. So, dann hätten wir Lufthansa-Stellen, weil Lufthansa hat nochmal Details der Stellen, die sie trotz staatlicher eigentlich Vollübernahme, und zumindest Vollübernahme des Firmenwertes, aber entsorgen wollten. Und zwar wären 11.000 Stellen in Deutschland zu viel. So, also 22.000 insgesamt und 11.000 davon in Deutschland. So, was ja dann effektiv wohl heißen wird, dass sie 11.000 Stellen abbauen und also irgendwas in der Größenordnung von mehr als 11.000 Personen rauswerfen könnten. Mutmaßlich werden. So, Baustellenstand. Ich darf vermelden, 2 Stück Kran. Einzig aber auch nochmal wieder gedreht. Der kleine. Weil ja, am Samstag wurde hier tatsächlich ein Kran installiert. Am Sonntag wurde tatsächlich ein Kran installiert. Und Baustellen drinnen stand. Die basteln da reihenweise Säulen in die Baustelle rein. Und außen ein bisschen was an Wänden. Wobei außen wie in der fast schon Edeka-Ecke basteln sie da irgendwie Außenwände hin. Ja. Und ich habe immerhin rausgekriegt, wo die schweren großen Betonteile, die aussahen, wie packst du eigentlich bei einem Kran hinten als Gegengewicht drauf hinkommen. Nämlich nicht hinten als Gegengewicht, sondern unten an den Fuß vom Kran. Aber ja, zweiten Kran installiert, haben sie den ganzen Sonntag hier rumgewerkelt. Und ich dachte so, na Mensch, dann lasse ich das Fenster einfach auf und guck mal zu. Wie rum baut man eigentlich so einen Kran zusammen? Stellt sich raus, naja, also als erstes baust du logischerweise das Ding in der Mitte. So, wenn es dann hoch genug ist, dann kommt das Kranbedienerhäuschen mit Drehdingsbums drauf. Und dann das nächste, was wir installiert hatten, war dann der hintere Teil vom Ausleger ohne Gewicht. Und dann dachte ich, okay, und dann bauen sie da Schritt für Schritt vorne den Ausleger zusammen. Nö, haben sie nicht, sondern mehrere Stunden irgendwie nicht oben rumhantiert, sondern irgendwo am Boden rumhantiert. Und als sie dann fertig waren, installierten sie den ganzen vorderen Ausleger auf einen Schlag. Hatten hinten ein Gegengewicht drin. Und haben das dann da rein installiert und dann noch ein bisschen zusammengebastelt und hinterher dann 2, 4, 6, 7 Gegengewichte. Man kann es ja von unten einfach nachgucken. Aber ja. So, ja, also Lufthansa droht damit, dass sie bummelig 11.000 Stellen in Deutschland in einer Farbe anmalen werden. Dann Sieg Sauer trieb Waffenproduzent Sieg Sauer stellte Betrieb ein. Und zwar nach einem Vermögensarrest durch die Staatsanwaltschaft Kiel stellen die den Betrieb ein. Wegen weil illegales Waffengeschäft nach Kolumbien. Nein, illegales Waffengeschäft. Aber das würden die doch nie machen. So, hier an der Ecke kann man dann auch tatsächlich sehen. Die Wände kommen tatsächlich innen hin. Also hier die Kante, die hier unten ist, die ist außerhalb der Wände. Okay. Und sie basteln schon teilweise irgendwelche Öffnungen in die Wände mit rein, logischerweise. Frei nach dem Motto, musst du keinen Beton hingießen und das dann hinterher jetzt irgendwie wieder rausbröseln. Sondern wenn du da gleich beim Beton vorne reingießen, dafür sorgst, dass da Öffnungen offen bleiben, dann bleiben die auch offen. So, also ja, sich sauer betreibt dann mal nicht. So, und da hätten wir noch die K-Hofzahl, weil Kreise, Galeria, Karstadt Kaufhof, will nun also 62 Filialen schließen. Von, was waren es, 172? Erfuhr eine Kinderfressagentur aus Verhandlungskreisen. So, ob es da schon irgendwo Hinweise drauf gibt, welche Filialen sie denn verschließen wollen, wüsste ich nicht. Hier vorne? Irgendwas basteln die hier doch auch schon. Ah, boing, aua. Egal. So, kommen wir dann jedenfalls in der Corona-Ecke an. Da gab es als erstes mal die große Eilmeldung aus der Nacht zu Dienstag. Ja, die App ist tatsächlich verfügbar geworden. So, abgezeichnet hatte es sich ja auch vorher schon, weil als Termin einer großen Verkündung war irgendwie Dienstag 10.30 Uhr, war glaube ich Beginn der Pressekonferenz, verkündet worden. Aber die App könnte schon vorher verfügbar sein. Ja, so irgendwas kurz nach 2, vor um 3 war sie definitiv in auch dem iOS App Store. Zuerst irgendwo bei Google und dann bei iOS im App Store. Kann man sich runterladen, also sofern man nicht drauf sich verlassen musste, dass das Telekom-Mobilfunknetz hätte funktionieren sollen, weil das tat es zu dem Zeitpunkt schließlich nicht. Aber ja. So, dann N2. Stellt sich raus, ja, Neuseeland hat jetzt das Problem, dass tatsächlich Personen mit Viren auch einreisen, die sie nicht sofort bei der Einreise als Virenträger identifizieren. Womit dann ihre tolle Zahl, mit der sie sich da brauchten, von 0 Fällen halt sehr schnell sehr hinfällig sein kann. So, im konkreten Fall gab es da also irgendwie 2 Personen, die mit Viren einreisten, aber nicht sofort als solche identifiziert wurden. Und dann erst bei einem späteren Test. 2 Frauen, die über Großbritannien eingereist waren, sind nach Angabe des Gesundheitsministeriums positiv getestet worden. Die beiden hatten sich zwar nach ihrer Ankunft auf dem Flughafen Auckland die vorgeschriebenen Quarantäne begeben, nach Absprache mit den Behörden, seien sie aber schon nach 6 Tagen weiter nach Wellington gefahren, um eine sterbende Verwandte zu sehen. Dort wurden sie positiv auf das Coronavirus getestet und erneut isoliert. So, und dann gab es noch irgendwo einen dritten Fall. Das ist halt das Problem, wenn du dich mit der Zahl 0 brüsten willst. Die Zahl 0 ist eine sehr instabile solche, was so Fallzahlen angeht. Es verlangt halt, dass jede Person, die einreist, sofort getestet wird. Und wie wir aus den Drostenschen Podcasten wissen dürfen, die Tests nicht zwingend positiv sind, wenn Personen Viren tragen. Weil entweder noch nicht positiv oder nicht mehr im Rachen positiv. Beides nicht so richtig toll. Aber ja. So, Abzahl. Die Bundesregierung verbreitet dann irgendwie Downloadzahlen der Applikation. Was sie eher verbreiten könnten, wäre, wie viele Tageskeys haben sie denn auf dem Server? Das wäre die viel interessantere Frage, als wie viele Personen haben die Applikation runtergeladen oder wie viele Downloads haben sie gesehen. Also, weil ich habe ja auch nur auf einem Telefon im Einsatz. Macht ja auch keinen Sinn, sie auf mehreren Telefonen einzusetzen, weil die sich dann gegenseitig sehen würden, aber sich nicht alle positiv identifizieren könnten. Also genau genommen ohnehin nur das eine. Aber hey, ja, ey. So, dann Veranstalterbot. Großveranstaltungen bleiben möglicherweise bis Ende Oktober verboten. Geht aus einer mit den Ländern abgestimmten Beschlussvorlage Bavariens für die Mini-Präsidentenkonferenz am Mittwoch hervor, die irgendwem vorläge. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob sie das dann beschlossen haben. Und dann gab es noch Klus-Tönjes. Nämlich nach einem Corona-Ausbruch beim Schlachtereibetrieb Tönjes, dem rassistischen Arschloch, werden im Kreis Gütersloh alle Schollen und Kitas geschlossen. Eine Lautsprecherin des Kreises sagte, durch diesen Schritt solle die Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung vermieden werden. Woraufhin Arnim Laschet verkündete, ja, aber das seien doch nur Rumänen und Bulgaren. Schulterzug. Ja. Der hat auch noch nicht begriffen, worum es geht, aber hey. So irgendwie letzte Zahl von gestern, irgendwas in der Größenordnung von 700 positiv Getesteten. Ja, es ist eigentlich ein großer Clusterfuck. Da musste das Virus auch schon ein paar Tage unterwegs gewesen sein, um einen so großen Clusterfuck zu veranstalten. Und oder die Infizierten halten viel zu wenig Abstand voneinander. Also vor allen Dingen von den Nicht-Infizierten. Also ja, steckt man nicht hier drin. Inwiefern es da nötig ist, irgendwelche Läden etc. zu verschließen, Schulen zu verschließen, springt mich jetzt nicht akut an. Weil eigentlich ist es ein Infektionscluster. Ja, der ist riesengroß. Aber vielleicht könnte man ja auch mal mit der Betriebserlaubnis des Scheiße-Produzenten Tönjes fuchteln. Und dem die einfach mal wegnehmen. Vielleicht kommt dann mal irgendwas an Erkenntnis bei dem an. Aber So, kommen wir dann in der Musik- und Hinterecke an. In der Musikecke werden wir bei PS22 mit Isa Capella von 2018 beim Titel Bang in 544 angekommen. Danach haben wir den schönen Morgen vom 8. Juni, wo sich der Köpersbusch zum US-Abzug in 322 ins Benehmen setzt. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürft ihr das als Tweet at Compot, Mail an compiblog@gmail.com oder wenn ich es dann wieder einschalte, Kommentar im compiblog.de unter dem Eintrag zu Compot 765 Teil 2 fallen lassen. Macht ja eh keiner von daher. So, und dann, genau, wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ja nichts dazwischen kommt.
Er schafft es dann doch immer wieder, uns zu überraschen, der US-Präsident. Donald Trump hatte zwar immer wieder kritisiert, dass Deutschland zu geringe Militärausgaben habe und nicht genug Geld in die NATO investiere, aber der laut Wall Street Journal geplante Abzug von fast 10.000 US-Soldaten aus Deutschland kommt dann schon überraschend. SPD-Bundesaußenminister Heiko Maas äußerte sich zurückhaltend. Wörtlich sagte er, dann nehmen wir das zur Kenntnis. Die Partnerschaft mit den USA sei, Zitat, kompliziert.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Wir begrüßen den Journalisten und Medienunternehmer Friedrich Küppersbusch. Guten Morgen.
Und Kriegsdienstverweigerer, Freunde.
Und das auch noch, auf jeden Fall.
Guten Morgen. Gleichfalls
damals noch.
Ich auch.
Morgen.
Die einen sehen in dem Abzug neue Chancen für eine europäische Sicherheitspolitik. Die anderen fürchten eine weitere Schwächung des NATO-Bündnisses. Ist denn der US-Truppenabzug nun eine gute oder eher eine schlechte Idee?
Erstmal ist es eine Flause, weil offiziell wohl noch immer niemand bei den zuständigen Stellen in Berlin angerufen oder angetickert oder was vorgesprochen hat, um es denen zu sagen. Deswegen diese leicht säuerliche Reaktion von Heiko Maas. Der erste Punkt ist der Affront, die Provokation. Man erfährt es aus dem Wall Street Journal, wo es dann wiederum der Spiegel aufgespürt hat. Und es ist schon, kann man wohl inzwischen sagen, nachdem viele hochrangige Persönlichkeiten das kommentiert haben. Also sowohl die Polen, Herr Morawiecki hat bereits gesagt, boah, freuen wir uns, schick her. Und amerikanische hohe Militärs haben gesagt, ach du Himmel, das hatten wir ja überhaupt nicht auf dem Plan. Also man kann jetzt sozusagen nicht mehr im Konjunktiv sagen, es werden wohl um die 10.000 der 35.000 US-Soldaten abgezogen. Man wird sie nicht alle nach Polen bringen können, weil die NATO-Grundakte untersagt, dass da dauerhaft sehr viele Leute östlich der Oder stationiert werden. Also ein Teil wird nach Hause gehen. Und jetzt fängt der Streit an. Also erstens der Grund. Ist es, weil Merkel gesagt hat, nee, komm, ist noch Corona, ich komme nicht zum G7-Gipfel. Das wurde ja zuerst gehandelt. Trump ist beleidigt, dass seine Party im Vorfeld seiner Wahl ohne Frau Merkel auskommen muss. Dahinter sagen aber Experten, ja, mach sein, vielleicht, keine Ahnung. Wir streiten uns doch schon viel länger darum, dass die Deutschen einfach nicht genug Geld für Verteidigung ausgeben und dass sie irgendwie mit den Russen was am Laufen haben wegen Nord Stream 2. Also das wären manifestere, härtere politische Gründe als schlechte Laune des Orangenmannes. Und dann muss man gucken, wo würde das denn eigentlich hinführen? Würde das die Deutschen schwächen? Viele schreiben, das freut eigentlich nur Putin. Der Westen ist im Streit miteinander und Deutschland wird militärisch weniger geschützt. Oder ist es so, dass Trump wie so ein beleidigter Pubertierender sagt, wenn ihr mich nicht lieb habt, dann nehme ich diesen Hammer und hau mir selbst auf den Daumen. Aua, denn diese US-Soldaten sitzen nicht herum und schmergeln ihr Bajonett, wenn morgen der Iwan kommt, sondern die sind eingebunden in NATO-Aufgaben, in weltweite strategische Aufgaben. Erinnern wir uns an den Januar, als der iranische General Soleimani ermordet wurde und mehr oder minder klar war, wo ist denn diese Drohne eigentlich gesteuert worden? Ah, im deutschen Rammstein.
Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
Gerne.
Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.